Ja, wir haben gerade schon gehört vom Schatzkästchen. Ich denke, das Thema, was wir heute haben, das ist so ein Schatzkästchen-Thema. Etwas Besonderes, was Gott für uns eigentlich hat. Und zwar, Daniel hat es ja schon angekündigt, neues Leben, Wandel im Geist. Wandel im Geist, was heißt jetzt das wieder? Wandel im Geist, habe ich mich gefragt. Jetzt, wenn man so ein bisschen in der Fußgängerzone fragen würde, Wandel im Geist, ne? Hat es irgendwas mit Schlafwandeln zu tun oder? Ja, ist das irgendwas für ganz Vergeistlichte irgendwo, die da irgendwo in anderen Dimensionen schweben, frei von allem Irdischen? Oder was ist das eigentlich? Wandel im Geist. Diese Formulierung, die kommt in der Elberfelder Übersetzung im Neuen Testament, in den Paulusbriefen, dreimal vor. So, ich klicke und ich hoffe, da kommt was. Genau. Und zwar, zu Beginn wollen wir uns diese drei Stellen mal kurz angucken. Und zwar, es gibt zwei Stellen aus dem Galaterbrief und eine Stelle aus dem Römerbrief. Und die sind mit zwei unterschiedlichen Verben miteinander verbunden. Dieses im Geist, ne? Einmal heißt hier dieses Peripatio, also dieses Umherlaufen, Spazierengehen, also seinen Lebenswandel führen im Geist. Und die erste Stelle heißt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Es hat also irgendwo was zu tun, ja, mit negativen Verhaltensmustern. Und da ist auf der anderen Seite der Geist irgendwo, der da weiterhilft. Dann Römer 8, Vers 4, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Auch da kommt so heraus, ja, diese Erwartung an unser Verhalten und das, was uns da vielleicht daran hindert, uns so zu verhalten, wie wir eigentlich sollten, wie wir unseren Lebenswandel führen sollten. Und die dritte Stelle, Galater 5, Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Na, das ist ein anderes Wort, da geht es eher so, in Reihe marschieren, heißt es eigentlich so vom Ursprünglichen her, so was Militärisches, ne? Irgendwo, also sich in rechter Weise verhalten, in der bestimmten Ordnung sich bewegen, ne? Sich zu einer bestimmten Sache oder Person zu halten, jemandem zu folgen, ne? Jesus folgen, klar, ne? Also die Stelle, die hat irgendwas damit zu tun, dass wir auf der einen Seite Christ geworden sind durch den Geist, also wir leben durch den Geist und aber auch in diesem Geist wandeln sollen. Na, das Thema zielt hier, oder diese Stelle zielt hier auf unsere Wiedergeburt ab, dass wir geistig lebendig wurden. Aber auf der anderen Seite fordert sie uns auch heraus, ein Leben als Christ zu führen, in dem der Heilige Geist eine zentrale Rolle spielt. Ja, jetzt ist das dummerweise jetzt nicht so sehr weiter ausgeführt, auch beim Paulus nicht, auch in der Bibel nicht, was das jetzt so genau bedeutet. Ne? So Kochrezept, ne? Wandel im Geist, ne? Das und das und das. Und dann, ne, ist alles, sagen wir mal, im grünen Bereich, ne? Dann bin ich da richtig unterwegs. Und deswegen diese Predigt heute. Was heißt das eigentlich, Wandel im Geist? Und ich möchte mal nochmal kurz anknüpfen auf meine, ja, Predigt im Oktober. Da hatte ich das schon mal gezeigt und möchte damit starten. Also wir haben schon gesagt, wir haben gerade schon festgestellt, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir uns zu Jesus bekehren, Ja sagen zu ihm, dann passiert etwas in uns, nämlich eine Wiedergeburt. In dieser Wiedergeburt werden wir geistlich lebendig. Gottes Geist zieht in unser Herz ein und wir werden von innen heraus erneuert. Und dieser Geist, der leitet uns, der prägt uns, der redet uns Gewissen auch. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch das, was uns irgendwo an alten Verhaltensmustern immer noch prägt, an alten Gewohnheiten. Die Bibel nennt das Fleisch. Wir hatten es vorhin in der Bibelstelle auch gelesen, das Fleisch steht gegen den Geist. Die zwei sind im Widerspruch oder im Wettstreit miteinander entgegengesetzt. Und wir sind so als Menschen, die wir eigentlich ja von Herzen Gott nachfolgen wollen, wir sind so, ja, von zwei Seiten beeinflusst und sind so ein bisschen hin und her gerissen. Und unser Wille ist's, unsere Seele, unser Ich ist's, der entscheidet. Wir sind so quasi im Spannungsfeld zwischen der alten Natur, die uns immer noch so ein bisschen anklebt, anhaftet, und der neuen Natur. Ich hatte es letztes Mal da im Oktober von dem neuen Trainer auch gesprochen. Und wir können entscheiden, welchem Trainer wir eigentlich folgen wollen. Wollen wir mehr der alten Natur, dem Teufel glauben? Oder wollen wir uns mehr von unserer neuen Natur beeinflussen lassen, von dem Geist Gottes in uns? Na, die alten Gewohnheiten machen uns eher unfrei. Na, und der Geist Gottes in uns, der macht uns frei. Na, je mehr Geist wir haben, desto freier und stärker werden wir. Und wir hatten auch gesehen das letzte Mal schon, es gibt da Früchte oder die Frucht, die da draus entsteht, wenn wir entweder dem einen folgen, den alten Gewohnheiten. Na, da heißt es in der Bibel, ist auch in Galater 5, ne, dass die Auswirkungen der eigenen, der alten Natur sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. Ne, das ist alles da genannt, alles die negativen Auswirkungen. Und auf der anderen Seite eben die Frucht des Geistes, was Gottes Geist in uns hervorbringen wird und es auch tut. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung auch. Und das steht entgegen eben, gegeneinander. Und ja, wir haben, um da ein bisschen weiterzukommen gedanklich, wir haben ja auch in dieser Stelle in Römer 8, Vers 4, hatten wir gelesen auch schon, dass es eben diese Rechtsforderungen des Gesetzes gibt. Die scheinen da so der Rahmen zu sein. Und, ja, jetzt bin ich zu weit gesprungen, diese Rechtsforderung des Gesetzes. Und Paulus erteilt zwar an anderen Stellen da im Neuen Testament diesen kultischen Geboten des Alten Testamentes eine klare Absage. Also für uns gelten jetzt weder diese Speisegebote noch die Beschneidung noch verschiedene andere kultische Gebote des Alten Testaments, an die Juden da gebunden waren. Aber er hebt nicht die Gesetze auf, beziehungsweise es setzt für uns als Christen diesen moralischen Standard trotzdem ein. Auch Jesus hat es ja so gemacht. Und Jesus selbst hat es ja so ausgedrückt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also wenn wir im Geist wandeln wollen, also wir nähern uns dem Thema jetzt, geht es also nicht darum, alle 613 identifizierten Gebote des Alten Testaments zu befolgen, also nicht nach so einem Regelkatalog zu leben von 613 Geboten, aber doch auf Basis des moralischen Standards, den das Alte Testament auch vorgegeben hat. Jesus stand ganz klar auf diesem Standard auch, den das Alte Testament vorgegeben hat. Und Gott möchte uns nun helfen, durch den Heiligen Geist diese Charakterzüge zu entwickeln auf Basis dieses Standards, den wir aus Galater 5 kennen. Also es geht nicht darum, in diesem Ansatz, den ich uns heute ein bisschen näher bringen möchte, die Gebote zu befolgen, sondern es geht um einen anderen Ansatz, um ein Konzept, nämlich dass Gott durch seinen Geist uns von innen heraus verändert und uns Kraft schenkt, und uns erneuert von innen heraus. Und dieses Konzept dieser Erneuerung von innen heraus, das ist auch im Neuen Testament nichts Neues. Ist auch für mich ja interessant auch zu sehen gewesen. Das ist nichts Neues. Dieses Konzept der inneren Erneuerung, das gibt es auch schon im Alten Testament. Und da gibt es eine Stelle im Hesekiel, diese Stelle, diese Stelle im Hesekiel 36, 25 bis 27, die stellt einen Zusammenhang her zwischen Gottes Geist in uns und diesem Bewahren der Ordnungen und Gebote Gottes. Und da heißt es in Hesekiel 36, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist zugegebenerweise eine Verheißung, die in erster Linie für das Volk Israel gilt. Und zwar für die Zeit, wenn Jesus wiederkommt als Messias. Nach seiner Wiederkunft wird er das Volk Israel verwandeln. Aber sie gilt auch für uns neutestamentlich Gläubige. Denn es geschieht nämlich genau das Gleiche in dem Augenblick, wo wir uns zu Jesus hinwenden, wo wir wiedergeboren werden, schenkt uns Gott genauso auch schon jetzt im Neuen Testament ein neues Herz. Er gibt seinen Geist in uns. Wir hatten es gerade in dem Schaubild auch gesehen. Und unser menschlicher Geist verschmilzt nun so mit dem Geist Gottes und wird lebendig und wirksam in uns. Auf diese Weise wird also ein Wirkungsprinzip in uns aktiviert, dass wir in Gottes Ordnungen und Rechtsbestimmungen leben wollen und es auch können. Also Wandel im Geist heißt somit, ein Mensch zu sein, der nach göttlichen moralischen Standards leben kann und es auch will. Also Standards heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass wir verpflichtet sind, das Alte Testament, die mosaischen Gesetze, alle Verordnungen und Vorschriften da auswendig zu lernen und sie zu halten zu versuchen. So versuchten und versuchen heute noch die frommen Juden ihren Glauben zu leben. Und es bedeutet aber auch nicht, im Neuen Testament jetzt da einen Katalog anzulegen an Regelvorschriften. Na, manche aber arbeiten sich da gedanklich oder vielleicht auch schriftlich ein neutestamentliches Regelwerk, ein Regelkatalog, was ich aus dem Neuen Testament rausziehen kann und mir da erarbeiten kann. Und sie meinen dann, das wäre geistliches Leben, das zu befolgen. Ich denke, sie irren sich. Also das ist es nicht, so ist meine Erfahrung auch. Denn wir Menschen sind nicht in der Lage, Regelkataloge aus unserer Kraft heraus zu befolgen. Wir scheitern da. Ich denke, da sind wir, glaube ich, alle so ehrlich. Ne, Regelkataloge, gerade was uns andere Menschen aufdrücken wollen, das kommt nicht gut an. Das sind wir Menschen, da ist irgendwas, was in uns da widerstrebt, was uns von unserer Natur aus, die wir haben, was wir eben nicht schaffen, so leben zu können. Und auch Salomo sagt im Prediger 7, Vers 20, denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Kein Gerechter auf Erden, der nicht, ich ergänze mal immer, der immer Gutes tue und nicht sündige. Ich denke, das haben wir alle irgendwo in unserem Leben auch schon gesehen. Es ist einfach für uns Menschen nicht möglich, auch nicht mal irgendwo einen Fehler zu machen oder auch mal Mist zu bauen. Aber die einzige Chance, die wir da haben, dabei ist Gottes Geist in uns und natürlich auch Gottes Vergebung. Darüber hatte ich ja auch schon gesprochen. Wir brauchen Gottes Vergebung. Wenn wir Mist bauen, dann dürfen wir zu ihm kommen und dürfen neu anfangen. Also es ist Gottes Geist in uns, der uns in alle Wahrheit leitet, der ein neuer Trainer für unser Leben als Christ ist. Und Wandel im Geist heißt also, dass wir zwar gegründet sein sollen im Wort Gottes, da komme ich dann gleich nochmal drauf, aber nicht unbedingt nach einem Kochrezept oder nach einem Regelwerk leben sollten. Das ist es nicht, im Geist zu wandeln. Und in der Bibel heißt es ja, nicht nur den Geist dabei zu haben, sondern sogar voll des Heiligen Geistes zu sein. Na, und das bringt mich zu dem anderen, ich sage mal, etwas Missverständnis. Also man kann von der einen Seite vom Pferd fallen, in dem Heiliger Geist nur verstanden wird als Befolgen von Regelwerken. Man kann aber auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ins andere Extrem fallen, dass man sozusagen die Erdung aus dem Wort Gottes irgendwo verliert und nur noch lebt in einem, das hat mir der Herr gezeigt und so hat der Herr zu mir geredet. Das gibt's leider auch. Ne? Also so losgelöst, freischwebend fast ein bisschen zu leben. Und das ist es auch wiederum nicht. Na, da gilt, prüfet alles, das Gute behaltet. Aber diese Grundierung, diese Erdung im Wort Gottes, die ist auch wichtig. Da komme ich, wie gesagt, gleich nochmal drauf. Also es ist nicht gut aus Angst, aber auch vor diesem vielleicht vor vielleicht schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat mit dem Heiligen Geist oder mit wie es andere Menschen auch gelebt haben, im Heiligen Geist zu leben, deswegen einen Bogen um den Heiligen Geist zu machen. Und alles, was außerhalb unserer Sinneswelt, unserer Erfahrungswelt, was da außerhalb liegt, das wegzuschieben. Es liegt vielleicht auch daran, dass der ein oder andere auch aus seiner Herkunft, wie er gelehrt worden ist als junger Christ, dass er da irgendwo deswegen sagt, nee, das ist mir zu komisch, dann will ich einen Bogen drumherum machen. Das soll es bitte nicht sein. Ich will uns heute Morgen einfach auch mal erden, was damit gemeint ist, wenn Paulus davon redet, im Heiligen Geist zu wandeln und was auch der Herr Jesus beabsichtigt, wenn es heißt, ja, mit dem Geist zu reden. Und ich will uns da ein bisschen hineinführen in die Möglichkeiten oder in das, was eigentlich damit beabsichtigt ist. Ne, all das andere, was der Heilige Geist auch tun kann, auch die Erfahrungen darüber hinaus, über diesem Normalen, von dem ich gleich sprechen werde, die sind auch wichtig, aber das ist heute nicht Gegenstand, sondern mir geht es um das Normale, wie wir als Christen normal leben sollen. Und Wandel im Geist ist das Normale. Es ist die normale Art, als wiedergeborener Christ zu leben. In Römer 8 lesen wir, dass der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Unser Geist ist geistlich und der Heilige Geist ist es auch. Wenn wir wiedergeboren werden, betreten wir quasi mit unserem Geist die geistlichen Realitäten des Heiligen Geistes und werden ein Geist mit Gott. Und auf diese Weise fühlen sich mit der Wiedergeburt geistliche Sachverhalte erstmal ja ganz plötzlich auch normal an. Wir deuten Situationen in unserem Leben, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, nicht mehr nur menschlich, nach unserer menschlichen, beschränkten Sichtweise, sondern wir sehen sie, wir können sie jetzt auch geistlich deuten. Und das war auch das, was mich, ja, wie ich zu Gott gefunden hatte, das, was mich so am meisten eigentlich bestärkt hat, jetzt ein Kind Gottes zu sein, dass da etwas in mir ist, was mir das Wort Gottes erklärt, wo ich eine Verbundenheit mit dem Geist Gottes gespürt habe. Das war so wichtig für mich am Anfang. Und ich kann nur sagen, das war das größte Zeugnis, was sich in meinem Leben verändert hat, wo ich wiedergeboren wurde, wo ich ein Christ geworden bin. Das ist so wichtig. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Jetzt passiert nämlich was mit unserer Wiedergeburt auch, mit dem Christwerden auch sich ereignet. Bitte hört genau zu. Es fühlt sich nämlich jetzt, wenn wir Christ geworden sind, irgendwie falsch an, wenn wir uns jetzt fleischlich verhalten und sündigen. Und das ist auch der Grund dafür, wo Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der von Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Also wir sind also befreit von der Macht der Sünde. Und er kann nicht sündigen, als Christ kann man nicht sündigen, das heißt eigentlich, man kann nicht dauerhaft in Sünde leben. Das ist das, was man feststellt, wenn man ein Christ geworden ist. Ich kann zwar immer noch Fehler begehen, ich kann in einzelne Sünden fallen, aber ein Leben in Sünde ist uns als Menschen, die wir von Gott geboren sind, nicht möglich. Also da drin zu bleiben, in Sünde zu leben. Wenn wir behaupten, Christ zu sein und trotzdem in Sünde bleiben, dann ist es ein Widerspruch in sich selbst. Denn die Anwesenheit des Heiligen Geistes in uns lässt dieses Leben auf Dauer nicht zu. Wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, in Sünde oder Dinge zu tun, die dem Geist Gottes nicht gefallen, dann fühlen wir uns unwohl. Und es ist seine Art, uns vor allem zu leiten, in uns wirksam zu werden, uns von unserem Innern her anzusprechen, auf unser Gewissen einzuwirken. Und wenn der Heilige Geist so in uns wirkt, dann ist das nicht irgendwie Magic oder komisch, sondern es ist einfach das Normale, dass Gottes Geist aus uns, aus dem Inneren heraus, uns anspricht, uns beeinflusst. weil wir eben ein neues Herz bekommen haben, wie wir es da in Hesekiel gelesen hatten. Und Gott selbst schreibt in dem Augenblick unserer Bekehrung sein Gesetz auf unser Herz, auf unser neues Herz. Und da dauerhaft dagegen anzugehen, das geht nicht gut. Und mein Herz, mein innerer Mensch hat Gottes Gesetz und die moralischen Standards, die Gott uns, die Herr Jesus uns vorgegeben hat, hat von Herzen lieb. Und das ist das Wirkprinzip des neuen Herzens. Die Ausrichtung ändert sich. Ich will jetzt Gott, mit Gott und nach seinen Vorstellungen leben. Und das ist nichts, was ich mir vorgenommen habe oder was ich aus eigener Kraft heraus machen kann, sondern das macht Gott im Moment meiner Bekehrung in mir. Das macht Gott in mir. Ich habe mit der Wiedergeburt Ja gesagt zu Gottes Vorstellungen, wie ich als Christ zu leben habe. Und das tut Gott jetzt. Er gibt seinen Geist, dass wir nicht länger nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Ich lebe immer noch in einem Körper, der nicht immer das tun will, was Gottes Vorstellung für mein Leben ist. Aber es ist Gottes Geist in mir. Und diesen Konflikt, den hat man auch das letzte Mal, hatte ich auch schon angesprochen. Paulus hat es in Römer 7, hat es ja so formuliert, wo er gesagt hatte, das Wollen, das ist zwar vorhanden in mir, aber das Vollbringen, das schaffe ich nicht. Das ist Römer 7, Vers 18. Und eine wichtige Stelle schreibt er dann in dem nächsten Kapitel, Römer 8, eine wichtige Stelle für uns heute. So sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Geist zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ich wiederhole es nochmal. So sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Das ist ein alter Mensch, alte Gewohnheiten, alte Natur. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Das heißt für uns, der Sieg über diese alten, über das Fleisch, über diese alten Gewohnheiten und Handlungsmuster in uns, der kommt nicht von uns aus. Wir müssen durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, wie es da heißt. Also alle alten Handlungsmuster verlernen und eben auf den neuen Trainer hören jetzt. Und der neue Trainer bringt uns eben bei, auch mit diesen Impulsen in uns umzugehen und uns zu lehren, diesen Impulsen nicht nachzugehen. Das ist die Hilfe, die ich habe. Das ist der Heilige Geist in mir. Und es geht eben nicht darum, mich da anzustrengen, noch mehr zu bemühen, ein Leben zu führen, was ihm gefällt, sondern es geht darum, diesen Geist in mir Raum zu geben, diesen Geist in mir entfalten zu lassen, durch die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Also wenn wir durch unsere Bekehrung den Heiligen Geist bekommen haben, dann müssen wir eben darauf achten, dass wir auch von ihm erfüllt bleiben. Aber nicht dadurch, dass wir es versäumen und versuchen, ein artiges Leben zu führen und uns Regeln eben unterzuordnen. Das wird uns nicht dazu bringen, siegreich zu leben. Einfach deshalb, weil es eben auch nicht gelingt. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Und es ist auch wirklich so, dass Gott uns auch in Situationen bringen wird, die uns an unsere Grenzen bringen. Das ist das, wenn man so länger im Glauben unterwegs ist, wenn man schon länger mit Jesus als Christ eben lebt, dann kommen Momente im Leben, die uns da an so einen Punkt bringen, wo wir mit unserer Kraft am Ende sind. Und das ist auch Paulus ja passiert. Paulus schreibt von solchen Momenten, von solchen Grenzerfahrungen im 2. Korintherbrief in Kapitel 1 ab Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über unser Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus ist ja für uns der Apostel schlechthin, der Diener Gottes, der von Herzen im Dienste und im Auftrag des Herrn unterwegs war. Und auch Paulus wurde an Grenzen gebracht. Naja, hat er geschrieben hier, über unser Vermögen hinweg. Wir hatten mit dem Leben abgeschlossen, übermäßig beschwert. Also Paulus wurde hart an seine Grenzen gebracht. Aber es ist für Gott kein Problem, wenn wir schwach sind, wenn wir an unserer Grenze sind. Ganz im Gegenteil, dann fängt Gott an. Auch Paulus hat ja sich mit einer Krankheit rumgeschlagen, das heißt da ein Stachel im Fleisch, was auch immer das genau gewesen ist. Und Gott, er hat auch Gott gebeten, dass dieses von ihm weggenommen würde. Aber der Herr hat ihm geantwortet, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Also wir können festhalten, geistliches Leben gelingt dann, wenn Gottes Kraft in uns ist, egal wie schwach wir sind und gerade wenn wir schwach sind. Gerade wenn wir dann ein Bewusstsein der eigenen Schwäche auch haben, dann setzt Gott an. Wenn wir im Geist wandeln, dann bekommen wir vom Heiligen Geist das an Unterstützung, also meine Gnade genügt dir, was wir brauchen, um im Kampf gegen die Sünde siegreich zu sein. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Wenn wir im Geist wandeln, bekommen wir vom Heiligen Geist das an Unterstützung, was wir brauchen, um im Kampf gegen die Sünde siegreich zu sein. Das ist so wichtig, das zu verstehen, dass es im geistlichen Kampf nicht darum geht, selbst zu machen, aus eigener Kraft heraus Kämpfe zu gewinnen, zu schlagen, sondern Gott machen zu lassen. Das bedeutet natürlich jetzt auch nicht, passiv zu sein. Aber solange wir denken, dass wir aus uns selbst heraus die Sünde besiegen können in unserem Leben, dann liegen wir falsch. Wenn wir dagegen aufhören, auf uns zu vertrauen, auf unsere Kraft und anfangen, auf Gott zu vertrauen und auf seine Kraft und ihn bitten, dass er uns befähigt und uns mit seiner Kraft auszustatten, dann können wir sagen, wir sind im Kampf gegen die Sünde nicht zu schwach, sondern zu stark. Wir sind im Kampf gegen die Sünde nicht schwach, sondern stark aus Gott heraus. Erst wenn wir nichts von uns heraus erwarten und uns in Gottes Arme fallen lassen, dann sind wir schwach genug, um aus seiner Gnade herauszuleben. Das ist der einzig wirkliche Weg, um diese hartnäckigen Themen, mit denen wir uns immer wieder rumschlagen in unserem Leben, um da siegreich zu sein, um das zu überwinden, was uns da hartnäckig eben verfolgt. Und es geht darum, eben zuzugeben, ich kann es nicht. Ich bin hier mit meiner Kraft am Ende. Ich von mir aus kann es nicht überwinden. Ich brauche übernatürliche Hilfe. Ich kann kein gerechtes Leben führen aus meinen Ressourcen heraus, die ich selbst besitze. Ja, wie kommen wir da konkret weiter jetzt? Ich denke, der Schlüssel zu dem liegt in unserer Beziehung zu Gott, zu unserem himmlischen Vater. Ne, wenn wir jetzt da ins Konkrete kommen wollen, wie wir das jetzt in unserem Leben, unserem Glaubensleben umsetzen wollen, es geht um unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Also wir sollten Menschen sein, die sich intensiv darum bemühen, ja, eine einzigartige Beziehung mit Gott aufzubauen. Denn Gott hat uns Menschen geschaffen als ein Gegenüber. Er wollte ein Gegenüber haben. Er wollte ja Menschen haben, mit denen er ja irgendwo einen freundschaftlichen Umgang haben konnte. Und mit unserer Bekehrung zu Jesus schenkt uns der Vater alles, was wir zum Leben brauchen. Aus der Verlorenheit und Unsicherheit und Furcht wurde Geborgenheit, Sicherheit und Bewusstsein seiner Anwesenheit in unserem Leben. Und wie machen wir das praktisch, unsere Beziehung zu Gott zu intensivieren? Da könnte man viel drüber reden, aber ich will eine Stelle, will ich uns heute Morgen hier mitbringen, die uns da weiterhilft, die uns so ein bisschen einen Rahmen geben kann, was so die wichtigsten Punkte sind. Und zwar 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Also Furchtsamkeit, das steht für Trennung vom himmlischen Vater, auf sich alleine gestellt sein als Mensch, für Angst, für Furcht. Na, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der, ja, komme ich auch gleich drauf, und der Zucht. Ne? Zucht heißt auch so viel wie, ja, Zucht ist ein Wort, was man aus Zuchthaus und Züchtigen und so weiter kennt. Das ist ein altertümliches Wort, aber es steht eigentlich auch für Vernunft, für Besonnenheit, für Selbstbeherrschung, für Mäßigung, für Disziplin. Das umschreibt es, denke ich, diesen ganzen Wortraum letztendlich, was damit gemeint ist. Also Gott schenkt uns Vernunft und er lässt uns aber auch durch den Geist in uns auch beherrschter und disziplinierter werden. Und das ist so der erste Punkt, auf den ich kommen möchte. Dass wir auch einen gewissen Beitrag natürlich dazu leisten müssen, wenn wir in einer intensiven Beziehung mit Gott leben möchten. Und das erste Thema ist für mich, ja, Bibel zu lesen und mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Denn durch Bibellesen lerne ich Gottes Wesen und seine Wege mit uns Menschen kennen. Und ich studiere das Wort Gottes aber nicht, um da Regelwerke abzuleiten, hatten wir ja schon gehabt heute, sondern um ihn besser kennenzulernen. Und die Frage ist natürlich, wie lese ich das Wort Gottes? Na, ist es nur so eine Pflichterfüllung? Na, ich muss irgendwo einem Bibelleseplan folgen, na, und ich ratter da drüber, na, ich hake so quasi das ab in meinem Alltag. Oder suche ich im Wort Gottes die Beziehung zu unserem himmlischen Vater? Verinnerliche ich das, was ich da lese? Beschäftige ich damit, wie Gott immer handelt, wie Gott denkt? Ne, und übertrage ich es auch auf mein Leben? Versuche ich es in meinem Leben anzuwenden? Und in dem Maß, wie uns das Wort Gottes erfüllt und wie es uns beschäftigt, so wird es auch dem Heiligen Geist leichter, uns in den Situationen unseres Alltags daran zu erinnern, ja, was richtig und was falsch ist. Gleicherweise ist es natürlich auch, verhält sich es auch mit dem Gebet. Ne, ich muss, denke ich, immer wieder auch die Beziehung zu ihm suchen und auch ihn reden zu lassen in mein Herz hinein. Ne, nicht Anliegen runterleiern, ne, sondern Beziehung suchen im Gebet. Das ist es, was Gott möchte. Man kann es vergleichen, unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater, auch mit einer Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen zwei Ehepartnern. Wenn das nur so eine geschäftsmäßige Beziehung ist, dann lernt man einander nicht kennen. Dann hat es Grenzen. Dann ist es nur so eine Art Arbeitsverhältnis miteinander, irgendwo Dinge zu managen im Alltag, Kinder auszusteuern oder was auch immer. Aber um sich kennenzulernen, muss ich mit dem anderen reden. Ich muss mich mit ihm beschäftigen, mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen. Darauf eingehen auch. Und da komme ich dann schon zum zweiten Teil, zum zweiten Punkt. Ne? Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der und der Liebe und der Zucht. Der Liebe. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Beziehung zu Gott, was heißt Liebe, Gott lieben, wenn wir da an die Beziehung zu Gott denken? Ich denke, die sicherste Möglichkeit, um unsere Beziehung zu trüben mit Gott, den Geist zu dämpfen, wie es auch im 1. Thessalonicher heißt, die sicherste Möglichkeit ist, eigenwillig zu sein, eben nicht das zu tun, was er möchte von unserem Leben. Die geistlichen Impulse, die er uns gibt, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir beten oder wenn wir auch im Gespräch sind mit anderen, die uns da vielleicht auch Tipps geben für unser Leben, eigenwillig zu sein, da nicht drauf zu hören, das zu tun, was ich nur für richtig halte, obwohl eben das Wort Gottes und der Geist in uns etwas ganz anderes sagen und auch Vergebung nicht in Anspruch nehme. Und Jesus sagt im Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also wenn Jesus hier von den Geboten redet, dann ist es nicht dieser zitierte Regelkatalog, sondern das ist eher ein Lebensstil, denke ich. Das sind so die Anordnungen, ne, die... Er stimmt zu, oder? Dann sind es eher so die Tipps, oder wie soll man sagen, das, was uns Jesus für den Lebensstil vorgegeben hat. Und dass der Heilige Geist in unser Leben hineinsprechen kann, auf Basis der Bibel. Und offenbaren, ne, mich ihm selbst offenbaren, da kann man auch übersetzen, dann wird sich Gottes Geist in uns manifestieren, wird sichtbar werden in unserem Leben. Gott manifestiert sich durch den Heiligen Geist in uns und wird sichtbar in unserem Leben, wenn wir seine Impulse umsetzen. Also Liebesbeziehung zu Gott aufzubauen heißt, ja, Jesus dabei zu haben in seinen, ja, in seinen Vorgaben für uns, für einen guten christlichen Lebensstil, dazu, da drin zu bleiben und das zu leben. Und nicht dagegen anzugehen, nicht ungehorsam zu sein, eigenwillig zu sein. Ja, und der dritte und letzte Punkt. Ihr kennt ja die Bibelstelle, die meisten, denke ich. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Der Kraft. Das ist ja der Bogen, den ich jetzt schlagen möchte. Ne, es gibt zwei Quellen der Kraft. Es gibt eben, ja, in Sacharja 4, Vers 6 steht, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Es gibt eben die menschliche Kraft auf der einen Seite und es gibt die göttliche Kraft, die Kraft, die der Heilige Geist gibt. Und ein Leben im Geist, das bricht sich dann eben Bahn, wenn ich eben nicht aus meinen Ressourcen heraus lebe, sondern wenn ich aus dem heraus lebe, was Gottes Geist in mich hineingibt, der in mir lebt. Und wie wir schon gesehen hatten, unsere Stärke ist da oft mehr ein Problem als ein Vorteil. Also es geht nicht darum, noch mehr zu mobilisieren aus unserer Kraft heraus, das zu mobilisieren, was wir an Stärke haben, sei es emotional oder psychisch oder körperlich, dann bräuchten wir nicht diesen Geist der Kraft in uns. Aber wenn Gott wirkt, wenn Gott in unser Leben kommt, wenn Gott zeigt, was Heiligung ist, was er in uns bewirken will. Und ihm geht es darum, ja, dass wir da ihm nicht im Weg stehen, sondern dass wir ihn tun lassen. Dann eben müssen wir dieses Konzept, dieses Geistes der Kraft in uns verstehen und anwenden. Also ich komm zum Schluss und das möchte ich für uns heute festhalten, für uns heute Morgen. Und ich möchte uns ermutigen dazu, dass wir lernen, auch die Schwäche ein Stück weit zu feiern. Na, dass wir eben Dinge nicht können, dass wir uns eingestehen, dass wir an unseren Grenzen sind. Und dass wir Gottes Stärke in uns feiern. Na, dass wir lernen, aus Gottes Liebe heraus zu handeln. Uns in seine bedingungslose Liebe zu bergen. Wenn wir auch mal Mist bauen, dass wir nicht hergehen und sagen, ja, das nächste Mal mache ich es besser aus meiner Kraft heraus. Sondern dass wir uns bei ihm bergen, dass wir uns ja völlig öffnen, dass wir am Kreuz bei ihm alle Lasten, alle Schuld, die wir haben, abladen und auch mal die Stille suchen mit ihm, uns auch von ihm trösten lassen ein Stück weit, wenn wir auch ja versagt haben. Und in dieser Nähe bei Gott dann Gottes Kraft erkennen und entdecken auch. Das wünsche ich uns allen, das wünsche ich auch mir, das zu entdecken, was es heißt, uns in Gott zu bergen, aus seiner Kraft heraus zu leben, dieses normale Christsein zu leben, ganz nah an seinem Herzen zu sein, in der Stille uns voll tanken zu lassen, dass wir das, was er möchte, wie wir leben, und er hat ja den besten Plan für unser Leben, dass uns das auch gelingt, das umzusetzen in unserem Leben. Und ich schließe mit Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Amen.